herzlich willkommen zu Moin Zukunft, dem Podcast des DUB-Unternehmer-Magazins. Frage vorab. Was haben ein Zoo und der Ort Stapelfeld in Schleswig-Holstein gemeinsam? Richtig, es gibt dort halt einfach Löwen und mit so einem Löwen habe ich mich persönlich getroffen und zwar mit keinem geringeren als Ralf Dümmel. Ralf dürfte den meisten bekannt sein aus der TV-Show Die Höhle der Löwen und dadurch auch über seine Firma DS-Produkte. Wir haben uns eine gute Stunde wirklich über Gott und die Welt unterhalten, kamen manchmal vom Hundertste ins Tausendste, aber natürlich waren die Themen Die Höhle der Löwen, DS-Produkte, seine Sicht auf viele Dinge und vor allem sein Lebensweg, der alles andere als geradlinig verlaufen ist. Das ganze Gespräch gibt es auch zusammengefasst als Interview im DUB-Unternehmer-Magazin, das dann in der Ausgabe 5 am 18.10. im Handel und an Flughäfen und als Abo und als E-Paper erscheint. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Mir hat es wahnsinnig viel Spaß gemacht in dieser Folge Moin Zukunft mit Ralf Dümmel. Willkommen bei Moin Zukunft hier aus einem Ort, der nennt sich Stapelfeld. Und wo sind wir denn eigentlich hier? Wer bist du und was machst du?
Hallo Tim erstmal.
Hallo Ralf. Wir haben uns aufs Du geeinigt.
Also heiße ich schon mal Ralf.
Ja.
Und mit Nachnamen Dümmel und du bist im beschaulichen Stapelfeld. Das ist direkt vor den Toren Hamburgs. Wir gehören postalisch zu Hamburg. Also wenn du uns anrufst, wählst du 040. Und aber vom Gebiet her sind wir in Schleswig-Holstein hier.
Hervorragend. Eine Frage vorab, die mich beschäftigt. Wie sehr hat das Ausscheiden des VfB Lübeck dir wehgetan gegen St. Pauli?
Ach, ich habe irgendwann so ein bisschen abgelegt, dass ich für Vereine, ich bin als Hamburger beispielsweise, ich würde mich freuen, wenn HSV und St. Pauli aufsteigt, obwohl ich auch sehr viele Spiele beim HSV besuche und das ist ja sehr ungewöhnlich, weil als HSV-Fan darf man anscheinend keine Sympathien für St. Pauli haben.
Das ist schwierig.
Und ich habe Sympathien für beide, wenn sie gegeneinander spielen, bin ich für den HSV, aber ich würde mir ein Stadtderby wünschen insofern und insofern bin ich natürlich regional auch da ich dann Lübeck sehr verbunden war schon immer, fand ich das traurig und schade, weil David gegen Goliath bin ich natürlich auch oft für David.
Ja.
Und das hat nicht geklappt. Insofern muss man damit leben. Die haben ein tolles Spiel gemacht und am Ende ist St. Pauli glücklich weitergekommen.
Du hast ja eine sehr bunte und beeindruckende Karriere bisher.
Findest du sie bunt?
Naja, aus Bad Segeberg nach Stapelfeld ist ja, okay, es ist nicht so bunt, aber es ist immerhin ein kleiner Wechsel.
Und auch ich sag nur immer, mein Lebenslauf ist so kurz.
Ja.
Der ist eigentlich schnell erzählt.
Ja, auf jeden Fall. Du hast ja bei Möbelkraft damals als Küchenverkäufer angefangen.
Nein, nicht ganz.
Nein?
Nein. Ich habe bei Möbelkraft eine Lehre zum Einzelhandelskaufmann begonnen. Also ich wollte mein Leben lang zu Möbelkraft und da wir familiär, mein Vater hat 36 Jahre bei Möbelkraft gearbeitet und ich habe als kleines Kind, aus dem Nähkästchen geplaudert, als kleines Kind habe ich gedacht, uns gehört Möbelkraft, weil mein Vater immer so früh losgegangen ist und abends zu spät nach Hause kam. Irgendwann so mit 11, 12 kam die böse Überraschung, uns gehört das gar nicht. Mein Vater hatte dann eine leitende Position, war Lagerleiter und irgendwie war Möbelkraft immer Thema und ich wollte unbedingt zu Möbelkraft und habe dann damals war ich nicht so gut in der Schule und Schule war nicht so wichtig und ich habe relativ spät begriffen, dass ich nicht für meine Eltern zur Schule gehe. Ich habe gedacht, das macht man für die Eltern. Für
geht ja selbst. Einigen Kindern und Jugendlichen heute noch so.
Genau, ich empfehle möglichst früher zu erkennen als ich, dass man das für sich macht und für seine spätere Zukunft macht und ich habe es zu spät begriffen. Ich hatte nicht so viel Lust auf Schule.
Ja.
Mir war das auch viel zu theoretisch. Ich habe relativ schnell begriffen, dass ich in meinem Leben nie die Wurzel im Kopf ziehen muss oder nie den Pythagoras errechnen muss. Insofern habe ich irgendwie, mir hat so mehr Praxis gefehlt in der Schule. Das glaube ich übrigens, dass es heute immer auch noch fehlt. Und deswegen habe ich es dann irgendwie so nur zur Hauptschule geschafft und da auch das Nötigste getan, dass ich da gut durchkam. Und habe dann mein Bewerbungsgespräch bei Möbelkraft, also bin einfach hin.
Ja.
Ich habe keinen Termin gehabt, sondern bin einfach hin, habe meine Unterlagen, wusste, mit wem ich sprechen müsste, den Personalchef angerufen. von einer Information, habe ich mich gemeldet, habe gesagt, möchte ihn gerne sprechen und habe mit dem Termin gemacht oder konnte dann sofort auch sprechen mit ihm, vielleicht durch meinen Nachnamen, dass mein Vater da im Haus bekannt war, und habe für 30 Minuten, 35 Minuten ein super Gespräch gehabt, und er hat gesagt, hat er auch mich gelobt, hat gesagt, super Gespräch, es tut mir leid, ich kann sie nicht nehmen, ja. Wo ich gesagt habe, geht nicht, was ist denn los, war doch ein super Gespräch, ja. Dann sagt er, nee, wir nehmen keine Hauptschüler, und dann habe ich gesagt, okay, das geht eigentlich nicht. Ich habe noch eine Bewerbung geschrieben, die haben sie jetzt gerade in der Hand, und ich wollte hier mal anfangen, und ich habe jetzt einen Dealvorschlag. Ich gehe los, mache meinen Realschulabschluss, aber das mache ich nur, wenn sie mir zusagen, dass sie mich nehmen.
Also schon damals der verkäuferische Ansatz.
Ja, es war vielleicht einer meiner größten Deals,
ja,
weil ich habe dann, hat er mich angeguckt und hat gesagt, so frech wäre mit 15,5 noch nie einer gewesen, den Deal macht er.
Ja,
und dann bin ich los, habe Handelsschule besucht, 2 Jahre. Nach 1,5 Jahren bin ich hin, damit die mich da nicht vergessen, und habe ihm gesagt, mein Zwischenzeugnis, wo er dann irgendwie seine Augen verdreht, als er mein Zwischenzeugnis sah, wo er dann anfing, was das denn? Und dann habe ich gesagt, wir haben gesagt Realschulabschluss, wir haben nie gesagt gut oder schlecht, jetzt reicht's.
Ja.
Und dann bin ich bei Möbelkraft angefangen, habe eine sehr, sehr gute Ausbildung da genossen. Die haben sehr viel Schulung gekriegt und so weiter. Dann wurde ich allerdings Küchenverkäufer. Ja. In der Lehre schon, habe ich Einbauküchen geplant und verkauft und so weiter. Und dann bin ich durch eine damalige Freundin, die Baby gesittet hat, bei jemanden bin ich dann als Assistenz-Babysitter mit.
Oh.
Und habe dann einen der wichtigsten Menschen meines Lebens kennengelernt. Und das ist der Gründer von DS-Produkte gewesen, Dieter Schwarz. Dem ich persönlich alles zu verdanken habe, und durch dieses Babysitten bin ich dann vom Assistenz-Babysitter zum Gesellschafter geworden. Auf einem etwas längeren Weg.
Ja, und sitzt jetzt heute hier als ja fast schon, ja doch schon Promi. Erkennen dich die Leute auf der Straße? Also gehst du noch samstags in die Innenstadt und shoppst für dich, ohne dass du einmal angesprochen wirst? Ist das noch möglich?
Also die ersten beiden Fragen, ja, ich werde erkannt. Zweite Frage, gehe ich noch in die Stadt shoppen? Ja. Kann ich shoppen gehen, ohne erkannt zu werden? Nein.
Ja.
Also, aber die Leute sind alle, also ich sage mal, die sind so unglaublich nett, und ich finde auch, wahrscheinlich sprechen mich die Sendung nicht gucken oder mich nicht mögen, die sprechen mich wahrscheinlich auch nicht an. Und insofern ist das sehr, sehr nett, und dann geht's mal um Selfie oder auch mal ein Pitch irgendwo schnell, wo einer eine Idee hat. Ja, das kommt sehr oft vor.
Also ich stelle mir das also vor, du gehst durch Hamburg einkaufen, und dann kommt ein junges Duo oder ein junger Mann oder auch eine junge Frau natürlich und sagt, hier Mensch, Herr Dümmel, ich habe hier eine Idee, haben Sie kurz Zeit? Oder wie?
Also das aktuellste Erlebnis war gestern Abend, ich in einem Restaurant essen und musste dann irgendwann einmal zur Toilette, und dann gab es auf der Toilette einen Pitch, wo jemand eine Idee hat, sagt am Waschbecken, sagt er dann zu mir von wegen, hallo Herr Dümmel. Dann sage ich, hallo. Und dann hat er eine Idee gehabt und die gepitcht.
Und? Gibt's einen Deal?
Das weiß ich noch nicht. Die Idee war gar nicht so schlecht, aber er ist noch nicht fertig und er hat gesagt, er schickt mir das und dann gucke ich mir das mal in Ruhe an.
Ist ja auch nicht so verkehrt im Endeffekt. Du bist ja 2000 bist du sehr jung Geschäftsführer geworden oder relativ jung.
Was heißt denn relativ? Also,
naja, du warst doch so.
Bin ja immer noch jung, oder?
Absolut.
Tim, sag mal, bis eben warst du mir sympathisch.
Ja.
Also 2000 war ich noch relativ jung. Ja. Wie bin ich denn jetzt mit 2019?
Naja, du warst ja da 26, in den 20ern, oder? 2000?
Oh Mensch, ich denk dran, ich habe Hauptschule, ne? Also das ist 19 Jahre her.
Jetzt bist du
das heißt,
34, okay, das
geht. Also optisch und in Wirklichkeit war ich dann 33.
Okay, du bist dann Geschäftsführer geworden. Mit der Position kommt auch deutlich mehr Verantwortung und damit auch ein gewisser Druck, gerade mit der persönlichen Verbundenheit. Was rätst du denn heute Unternehmern, die vielleicht in eine ähnliche Situation kommen, mit dem Druck, der da entsteht, umzugehen?
Also ich habe das immer so gehabt und das habe ich in meiner Ausbildung gelernt, das gar nicht als Druck zu empfinden. Also natürlich gibt es dann irgendwo Druck und es wird auch mal unangenehm und Geschäft geht nicht immer nur nach oben, sondern es geht auch mal nach unten und man fällt hin. Es ist wichtig, immer einmal mehr aufzustehen als hinzufallen. Hinfallen gehört dazu. Man muss aus seinen Fehlern lernen. Ich bin noch nie auch, also ich habe Fehler ohne Ende gemacht, mache sie heute noch und ich bin auch kein Mitarbeiter böse, wenn er mal einen Fehler macht. Wünscht man sich nicht, aber das gehört im Leben dazu und man muss einfach daraus lernen und ich habe in meiner Lehre von einem meiner Wegbegleiter bei Möbelkraft, dem ich auch viel zu verdanken habe, der hat mir ganz am Anfang mal beigebracht, hat gesagt, stell dir vor, Ralf, du hast 10 Telefonate zu machen, 9 angenehme, ein unangenehmes. Nimm das Unangenehme und mach es zuerst. Sehe es als Herausforderung, weil die meisten sagen, oh, ich mache das erstmal, das ist ja leicht, das leicht, das leicht und das andere, oh, das kann ich auch morgen vielleicht oder das mache ich mal später und schiebe das immer vor mir her, das ist im Kopf drin. Das Gespräch wird dadurch nicht besser, wenn ich schiebe. Sehe es als Herausforderung und wenn du das Gespräch gemacht hast, die 9 Guten, die werden noch besser, weil du ganz anders davor bist und da hast du dann eben die Möglichkeit, sage ich mal, viel freier mit umzugehen. Ja. Und deswegen sage ich, hier gibt es eigentlich keinen Druck in der Form, sondern man soll diese Sachen als Herausforderung sehen.
Okay. Du hast einmal gesagt, dass du deine Karriere dem Zufall zu verdanken hast. Aber wenn man die richtige Person zur richtigen Zeit kennenlernt, hat man ja nicht automatisch Erfolg. Hast du vielleicht, Ralf, das Erfolgsrezept?
Ich habe, jeder Mensch ist ja anders. Ich habe so, mein Slogan im Leben war immer, Können kommt von Wollen. Und ich habe selbst immer gesagt, ich bin nicht der Intelligenteste. Da gibt es viele, viele Menschen, die viel, viel intelligenter sind als ich. Auch richtig Massenmenschen gibt es, die intelligenter sind. Aber ich habe immer gesagt, wenn du irgendwas unbedingt willst, dann macht man es auch gut. Und, da geht es auch gar nicht immer um, wer weiß welche Intelligenz, sondern um das unbedingt dafür was einzustehen, für was zu kämpfen und Leidenschaft zu entwickeln. Und ich glaube, das muss man sich aneignen und das muss man auch irgendwann im Blut haben. Und ich sage auch immer, wenn ich heute, wenn du mich beim Einkaufen beobachten würdest und unsere Artikel da stehen, dann rücke ich die gerade. Ich habe ein Erlebnis, was ich mir gerne erzähle. Ich habe ein Erlebnis gehabt, da bin ich bei einem der größten Rewe-Läden in Norddeutschland mit dem Filialleiter oder mit dem Inhaber des Ladens und stehe da und dann war gerade Hülle Löwen und da gab es ein Produkt, das kostete 1,99. Ja. Und wir standen da und er sagt, komm, lass uns ins Büro gehen und ich sage, warte mal, guck mal. Und dann sagt er, was willst du denn? Ich sag, guck mal, der guckt gerade das Produkt an. Und da gab es 2 verschiedene Sorten von einem Produkt. Und dann guckt er, ich sag, ich will mal sehen, welches der nimmt und ob er überhaupt nimmt und so. Und dann gucke ich und dann sehe ich auf einmal, dass er beide einpackt, beide Sorten. Ja. Und dann sage ich, oh, guck mal, ist geil, hat er beide genommen. Und so. Und dann sagt er, spinnst du? Sag mal, das waren jetzt 4 €. Und dann sage ich, ja, das verstehst du vielleicht nicht. Das geht doch nicht ums Geld. Ja. Es geht um dieses, der hat das Produkt, der hat mein Produkt gekauft. Ich bin immer noch stolz, wenn unsere Produkte irgendwo im Handel stehen, wenn ich die sehe, dann räume ich auch immer auf das Regal und so. Dann denke ich schon mal, hoffentlich sieht dich hier keiner. Und ich freue mich, wenn einer das Produkt kauft. Und das ist, da geht es nicht um den letzten Cent oder nicht immer auch nur ums Geld. Dann geht es um, dass es auch ein geiles Gefühl ist, was auch ein Teil des Erfolges ist. Und das merke ich bei unseren Mitarbeitern auch, bei meinem Team, dass die sowas leben dann und das ist schön.
Hast du das dann schon mal, ich stelle mir gerade vor, wie du in einem Rewe oder in einem anderen Markt stehst und das durchräumst, ist es schon mal vorgekommen, dass dann irgendwie eine Bedienstete oder eine Angestellte zu dir gekommen ist und meint, Entschuldigung, was machen Sie da? Ist das schon mal passiert?
Nee, ich glaube nicht, dass die haben ja nichts gegen Aufräumen wahrscheinlich. Ja. Ich mache ja auch ihre Arbeit gerade dann.
Stimmt auch wieder, ja.
Sondern, die wissen ja gar nicht, guckt man sich das Produkt an oder sowas. Und ich achte auch drauf, dass da jetzt nicht irgendwie massig Leute rumgehen und ich baue ja jetzt nicht den Laden um und hole meinen Werkzeugkoffer aus dem Auto und schraub die Regale um und mach was größer oder anders, sondern ich rück das gerade und dass das Facing vernünftig ist, dass der Karton, das vorne auch vorne ist und dass das gerade steht und so weiter.
Dass es schön ist für den Kunden,
ja,
für den Käufer.
Und für mich auch ein schönes Gefühl gibt.
Auf jeden Fall. Der Handel erlebt ja gerade durch die digitale Transformation einen relativ starken Wandel. Wie gehst du, wie geht ihr mit dem Thema Digitalisierung, auch gerade im Thema Einkauf?
Also ich glaube, wer heute bei der Digitalisierung nicht mitgeht und nicht irgendwo sich Gedanken macht, egal in welchem Bereich, der wird verlieren am Ende. Und das Leben ist schneller geworden. Also ich kann es ja sehr gut vergleichen, weil ich mache den Job, den ich jetzt mache, seit 30 Jahren. Und wenn ich früher ein Produkt entwickelt habe, wenn ich was gefunden habe irgendwo auf der Welt, dann haben wir, und das war ein gutes Produkt, dann haben wir 2 Jahre keinen Wettbewerber gehabt, weil keiner was Ähnliches oder Artverwandtes gemacht hat. Das ist in der heutigen Zeit dauert es 3 Monate, ist der erste andere auf dem Markt mit was Ähnlichem. Und da muss man sich drauf einstellen. Man muss aber auch irgendwo seinen Weg finden und versuchen, anders zu sein. Und ich sage ja, Digitalisierung ist wichtig, aber ich glaube immer auch noch an das Menschliche. Und ich glaube auch, natürlich hat online riesen Vorteile und ich kann online 24 Stunden, 7 Tage oder 365 Tage im Jahr shoppen. Ich kann im Teleshopping rund um die Uhr shoppen. Alles toll. Und ich würde mir trotzdem wünschen, dass die Innenstädte es trotzdem noch gibt. Und da sind aber auch die Handelshäuser gefordert, sich auch dann dem aufzustellen und sich auch Gedanken zu machen, wie kann ich kreativer sein, was kann ich bieten, wie kann ich auch meine Vorteile, dass ich halt mit meinem Kunden reden kann, was online nicht so gut kann. Mhm. Wie kann ich das auch als Vorteile nehmen? Wie kann ich vergleichen? Wie kann ich dieses Fachliche, dass ich das noch rausbringe? Da glaube ich immer noch dran und wir sind ja bei allem, wo alle immer Digitalisierung und Onlinehandel, ist gut, dass es online gibt, online wächst stark, aber online macht ca. 55 Milliarden und der Handel macht immer noch 550 Milliarden, also ist immer noch ein Stück größer.
Bisschen größer, ja.
Insofern hoffe ich, dass das Menschen und ich, bei der ganzen Digitalisierung habe ich nur Angst und da gebe ich immer so ein Beispiel. Ich hoffe nie, dass im Altersheim oder im Pflegeheim irgendwann ein Roboter ins Zimmer fährt und guten Morgen sagt. Ich glaube, dass das ist so, dann sind wir irgendwann zu weit gegangen, weil ich glaube, dass, und so bin ich groß geworden, dass das Menschliche und das auch in die Augen gucken und ist ja auch schöner, wenn du hier sitzt und wir nicht per Telefon ein Interview führen, sondern dass man sich in die Augen gucken kann, das ist ein ganz anderes Gefühl und da lege ich immer noch Wert drauf und ich hoffe, dass das auch nicht ganz verloren geht.
Hast du denn beim Thema Innenstadt, das sieht man ja sowohl in großen Städten als auch in kleineren Städten, dass es viele Billiganbieter gibt, die in die Straßen gehen und die interessanten kleineren Läden rausgehen. Bist du da irgendwie, oder was sind denn deine Gedanken, wie man dieses Thema Innenstadtfülle, eine Innenstadt bunt zu gestalten, eine Innenstadt interessant zu gestalten für ein Kauferlebnis? Hast du da Ansätze oder Ideen, wie man da irgendwie helfen kann, auch gerade so mittleren Städten?
Ja, also gegen Läden, die auch günstig was verkaufen, da ist ja erstmal nichts gegen einzuwenden. Ich glaube auch gar nicht, dass es so ist, dass die günstigen in die A-Lagen gehen, also in die Innenstädte. Das ist gar nicht so viel. Wo du total mit Recht hast, ist, dass kleine kreative Läden, also ich glaube eher das Problem, was wir haben, ist, dass die großen Handelshäuser eine andere Macht haben und ich als Kreativer mit einem Laden, der nicht das Einkaufsvolumen hat, dadurch Preise, andere Kosten vielleicht hat, andere Strukturen, andere Einkaufsbezugskosten auch hat und so weiter, dass die mehr und mehr verdrängt werden und am Ende geht das nur noch über Kreativität, ne? Dass man irgendwo sagt, wie kann ich die Leute beleben? Ich sage immer so ein Beispiel mit das bei Reisebüros, ist ein schönes Beispiel. Meine Mutter würde nie online eine Reisebüro, die würde immer ins Reisebüro, weil Frau Müller muss ihr erzählen, wie es in der Hotelbar, ob das Essen schmeckt, ob das Frühstücksbuffet gut ist und auch, ob die schon da gewesen ist oder so. Und ohne meinen Söhnen weh zu tun, ich weiß gar nicht, ob die wissen, dass es Reisebüros gibt. Ne? Die würden wieder nie auf die Idee kommen, in ein Reisebüro zu gehen und die würden dann online und vergleichen und Kundenkommentare und Bewertungen und so weiter. Das ist dann in der jungen Generation anders. Also, ist ein Reisebüro jetzt tot? Fragezeichen. Weil die Kunden aussterben, wenn sie nichts tun, aber auch die, es gibt keine Branche, wo man nicht kreativ sein kann, ne?
Auf jeden Fall. Das Thema Führungskraft, welche Eigenschaften generell zeichnen denn vielleicht auch bei euch oder für dich eine moderne Führungskraft aus?
indem sie sich nicht brüstet, Führungskraft zu sein. Mhm. Ich sage immer, Visitenkarten sind gar nichts wert. Mhm. Man soll sich keinen Titel oder keine Sterne auf die Schulter kleben, sondern du bist ein guter Vorgesetzter, wenn deine Mitarbeiter zu dir hochgucken, weil du gut bist. Ja. Und nicht, weil du sagst, ich habe es jetzt geschafft, guck mal auf meine Visitenkarte, deswegen entscheide ich. Und eine gute Führungskraft hat tolle Mitarbeiter um sich herum, die im Team auch so gut auftreten. Ich kann so ein Beispiel geben, wenn ich mit zwei Führungskräften von unserem Haus zusammensitze und ich sage rot und die sagen, ey Ralf, gelb ist besser, dann tauschen wir Argumente aus. Mhm. Und dann ist nicht, weil ich am Ende einen Stern mehr habe, meine Meinung die richtige, sondern dann sage ich auch oft, gut, ich kann auch nicht immer recht haben, wenn ihr beide der Meinung seid, gelb ist die richtige Farbe, dann machen wir gelb. Also ich glaube, dass das auch dieses Abholen und das auch Anerkennen, jeder sagt immer auch Ralf Dümmel, Firma DS, DS-Produkte und ach, Höhle Löwen, kennt man. Ich wäre nichts wert, wenn ich das Team nicht hinter mir hätte. Ja. Ich könnte das Ganze auf die Straße, also wenn ich das alleine machen sollte, dann dann wüsste ich erstmal gar nicht, wie ich es machen sollte, weil in vielen Dingen sind meine Mitarbeiter besser als ich. Mhm. Und auch dieses Brennen füreinander aus in den unterschiedlichen Abteilungen, ob das die Rechtsabteilung ist, ob Marketing, ob das Einkauf, Vertrieb, Buchhaltung, also da hat jeder so sein Fachgebiet und die musst du so als Team mitnehmen. Deswegen ist ja nicht wichtig, den teuersten Spieler zu haben, sondern wenn du ein geiles Team hast, was Spaß hat zu spielen und sich gut versteht, dann sind die auch erfolgreicher.
Woran hast du denn eine Idee, woran das liegt, dass es ja immer noch sehr viele Unternehmen gibt, wo in Hierarchien gelebt wird, wo die Mitarbeiter schon innerlich gekündigt haben, wenn es doch so einfach und offensichtlich sein kann.
Ja, so einfach, also es ist einfach gesagt. Ja, einfach gesagt, ist es auch nicht. Genau, wir werden auch größer. Ja. Und bei uns gibt es auch drei Mitarbeiter, die jetzt das hören und sagen, ja, das stimmt vielleicht nicht ganz. Also, ne, so, das ist ja, man kann das auch nicht so verallgemeinern, dass man jetzt sagt, Mensch, du kannst es auch nicht bestimmen. Du kannst nicht sagen, morgen setzen wir uns alle eine Pappnase auf und rennen im Kreis und singen ein Lied und dann verstehen wir uns alle gut. Sondern das wird gelebt über einen längeren Zeitraum. Und auch das Vertrauen und auch den Mitarbeitern das Gefühl geben, wie wichtig sie sind und dass du sie brauchst und dass sie sich auch, dass junge Leute sich weiterentwickeln können. Und das ist natürlich, diese Hierarchien in Großkonzernen ist es ja auch nicht ganz so einfach, ne? Zu sagen, kann auch sagen, von wegen, lass es 30 Grad draußen, lass einen Eiswagen vor die Tür kommen und alle freuen sich. Aber das ist in so einem Großkonzern, du brauchst natürlich auch Hierarchien, du brauchst am Ende auch einen, der auf die Dinge verantwortet und auch die nicht nur die Verantwortung trägt, sondern auch Entscheidungen trifft, wenn man sich nicht einig ist und die auch positiv verkauft. Insofern ist es nicht ganz so einfach, wie ich es jetzt sage, aber es muss vom Herzen her kommen. Man kann das auch nicht spielen. Und ich glaube, bei kleineren ist es besser zu beschreiben. Ich glaube, dass kleine oder auch Startups oder auch die kleineren Unternehmen, dass die eher so das Problem haben, da ist denn wichtiger, wer alles was auf der Visitenkarte hat. Und dann haben die schon Chief Officer Marketing und so. Die sind aber nur einer Marketing. Ja klar ist der Chef vom Marketing, wenn die eine Person haben. Und ich sage immer, Leute, denkt nicht daran, was ihr für einen Titel habt und was auf der Visitenkarte steht, kremmelt die Ärmel hoch und arbeitet und macht das im Team. Und wenn du darfst auch, du musst überzeugt sein von deinen Ideen und musst auch dafür kämpfen, aber du darfst auch nie weltfremd werden und nicht beratungsresistent sein und nie die Bodenhaftung verlieren. Also wenn dein Produkt so gut ist und 100 Leute dir sagen, dein Produkt ist nicht gut, dann könnte es irgendwann sein, dass du nicht recht hast. Ne?
Ja, da hast du total recht. Wie ist denn das bei den Mitarbeitern? Haben sich die Anforderungen in den 30 Jahren, vielleicht auch gerade in Bezug auf die digitale Transformation, hat sich da etwas maßgeblich geändert?
Ja, definitiv ja. Also, aber auch die Zeit ist ja eine andere geworden. Also, wenn jetzt viele junge Leute zuhören und ich dir von meinen ersten Geschäftsreisen erzähle, dann bin ich mit dem Auto losgefahren. Ich bin jeder Autobahn Raststätte angehalten, aber nicht, weil ich tanken musste, sondern weil ich telefonieren musste, weil ich dann irgendwie an die Telefonzelle gegangen bin und dann telefoniert habe. Und dann bin ich in die nächstgrößere Stadt gefahren zu dem Termin und bin vor der Stadt dann angehalten und habe mir einen Atlas gekauft, um im Auto mir mit dem Textmarker anzumarkern, welche Straße ich jetzt fahren muss oder sowas. Wo jeder denkt, ach Mensch, jetzt wissen alle, warum ich so alt bin. Ne? Wo die denken, hat der schon in der Steinzeit gelebt? Ja, ich meine, das ist noch nicht nicht so lange her. Und im heutigen Zeitalter mit Navigation und Mobil und Handys und so weiter, hat sich die Menschen wachsen ja auch anders auf. So, und ich glaube, dass es für Führungskräfte in meinem Alter wichtig ist, sich dem nicht zu verschließen. Weil ich werde die Welt nicht ändern können. Ich werde die Digitalisierung nicht aufhalten, ob ich das alles toll oder nicht gut finde, sondern ich muss offen dafür sein. Aber ich muss auch erkennen, dass ich nicht die perfekte Person bin, für mein Unternehmen die Digitalisierung voranzutreiben. Ich unterstütze sie und helfe mal. Ja. Aber da muss es Fachleute geben, die das besser können als ich, die damit auch groß geworden sind. Und ich glaube, dass man da eher einen offenen Blick haben muss. Und ich glaube schon, dass es auch so ist, dass die jungen Leute, die Erwartungshaltung auch der jungen Leute wird natürlich größer. Mhm. Dieses moderne Arbeiten und möglichst alles Homeoffice und von zu Hause oder auch freie Arbeitsplätze einstöpseln und so weiter. Wir haben auch bei uns im Gebäude auch eine andere Kultur jetzt so vom Arbeiten. Wir haben freie Arbeitsplätze, wo man sich andocken kann. Wir haben kleine Art Telefonzellen, da können sich Leute zurückziehen.
Sehen hier auf dem Weg hierher, da habe ich schon gesagt, Mensch, das ist ja richtig New Work, dass ihr hier lebt. Oder ihr passt euch entsprechend an.
Ja, du kriegst ja keine Mitarbeiter, wenn du so arbeitest wie vor 30, 40 Jahren und die jungen Leute wollen anders arbeiten. Ja. Und die freuen sich und ich finde das gut. Und das muss auch Unterschiede geben. Die freuen sich, wenn du sagst, oh, so eine Art Telefonzelle oben steht on air, wenn du da reingehst, blinkt eine Lampe und da können sie in Ruhe drin arbeiten, das ist geil. Ja. Wenn du mir sagst, ich soll da reingehen, sag ich, welche Strafe, in so eine kleine Zelle zu gehen, was soll ich denn da? Ja, und ich will doch Leute sehen und so weiter. Aber so hat jeder seine andere Einstellung. Ja. Und du musst heute auch als Unternehmen offen sein, beides zu bieten. Ja. Und wenn immer mehr Menschen diese Art von Arbeit mögen, dann kannst du das gut oder schlecht finden. Aber wenn du da nicht mitmachst, dann wirst du keine guten jungen Leute kriegen, die bei dir arbeiten wollen. Mhm.
Kommen wir mal zu dem Themenbereich, für den dich wahrscheinlich die meisten kennen. Höhle der Löwen. Wann geht die nächste Staffel los?
Die geht am 3.9. Geht's los bei Vox um 20.15 Uhr am einem Dienstag. Das sind noch circa 3 Wochen ungefähr.
Ja. Du bist ja, glaube ich, in Summe derjenige, der am meisten investiert. Ist das richtig?
Ja. Ja.
Was ist denn, gibt es ein Produkt, das heraussticht, wo du sagst, Mensch, das ist so geil, das hat sich total gelohnt und bringt mir Freude.
Also erstmal muss ich sagen, jetzt denkt jeder, oh, was gibt der für eine allgemeine Antwort? Die willst du nicht hören, ich sag sie trotzdem einmal. Also ich habe alle Gründer lieb und ich würde auch nie ein Produkt rauspicken, weil wonach misst du das? Ist es das, was die meiste Menge verkauft hat? Ist es das, was den größten Ertrag hat? Ist es das, was am langlebigsten nachher ist? Also ich kann von Glück oder zum Glück sagen, dass viele Deals aufgegangen sind. Ja. Wir haben ungefähr, um in Prozenten zu sprechen, ich habe in der Sendung, in den Staffeln 61 Deals gemacht, was eine ganze Menge war. Ja. Wobei ich auch immer erwähne, es geht nicht um die Quantität, sondern eher um die Qualität. Also viele sagen, oh, du bist ja der König da und machst die meisten Deals. Nein, das ist ja nicht, du hast ja nicht gewonnen, wenn du rausgehst und mehr hast als die anderen Löwen, sondern es muss ja zu dir passen und das geht auch nicht darum, wer hat mehr oder wer hat weniger, sondern wer hat einen guten Deal und was macht da draus. Und ich bin froh, auch nach den Jahren der Staffeln zu sehen, dass sich viele Produkte behaupten, auch aus der ersten Staffel noch behaupten und dass wir da große Erfolge haben. Zur Wahrheit gehört aber auch dazu, dass ein Ralf Dümmel mit 30 Jahren Erfahrung, ganz, ganz toll und ein ganzes Leben sich nur um Produkte und um die Weltreise und Ideen und Marketing und so weiter, dass das auch grundsätzlich keine Garantie ist. Auch bei mir gehen, wenn ich sage 60% funktionieren, dann bleibt was bis 100%. Das kann sich jeder selber ausrechnen, die leider nicht funktionieren. Die tun mir fast am meisten leid, weil die haben genauso gebrannt. Ich habe genauso an die geglaubt und so weiter. Insofern ist es schwer, ein Produkt rauszuholen. Wir haben sehr viele Produkte, die sehr gut funktionieren.
Gibt es einen Punkt, an dem du erkennst, dass Produkt hat Potenzial? Also, wonach guckst du? Gibt es etwas, nach dem du speziell guckst?
Ja, also ich gucke erstmal auf den Gründer oder die Gründerin, die reinkommt oder mehrere reinkommen, weil die Höhle der Löwen unterscheidet sich ja von meinem normalen Geschäft. Heute gehe ich los und suche ein gutes Produkt. gehe in Deutschland auf Messen, in Amerika oder auch nach Asien und gucke und versuche, gute Produkte zu finden. So, oder meine Leute ja inzwischen auch. Also nicht alle guten Artikel sind auf meinem Haupt. Also da haben ganz viele Leute Verdienste dran. So, was unterscheidet sich bei Höhle der Löwen? Wir wollen ein Unternehmen gründen. Wenn du reinkommst mit einer Idee, dann geht es ja jetzt nicht nur um dein Produkt, sondern geht es darum, dass wir beide uns jetzt in der Sendung verloben und wenn die Aufzeichnung zu Ende ist, dann gehen wir raus, suchen einen Notar, sprechen vorher nochmal alles durch und dann wollen wir heiraten. Ja. Und da geht es mehr als um ein Produkt. Das heißt, wir müssen ja sehen, dass wir auch miteinander harmonieren. Und ich bin der Überzeugung, wenn man sich mag, wenn man Spaß bei der Arbeit hat, ist man erfolgreich. Mhm. Wenn du mich nicht magst, oder wir strategisch auseinanderliegen, dann macht es vielleicht keinen Sinn, eine Firma zusammen zu gründen, ja, weil dann kann das Produkt noch so gut sein. Wenn wir uns nicht verstehen, dann klappt es am Ende nicht. Insofern gucke ich erst auf den Menschen, aber nur ein toller Gründer oder eine tolle Gründerin reicht auch nicht. Es muss das Produkt Potenzial haben. Das erkenne ich relativ schnell. Also da muss man sagen, das dauert bei mir im Normalfall 2 Minuten, ja, dann weiß ich, ob das Produkt Potenzial hat. Weil ich natürlich auch, da das mein tägliches Geschäft ist, ich muss ja keinen Gründer jetzt grob fragen, was kostet das Produkt oder wie viel, was produziert das? Produzierst du das? Das sehe ich am Produkt.
Ja.
Also ich weiß, das mache ich mein Leben lang. Ich kann das erkennen, zu was kann man so ungefähr einkaufen, zu was verkaufen, ist der Markt groß genug und hat das ein Potenzial.
Wenn die Gründer, wenn ihr euch verlobt haben, also bist du immer erreichbar? Also können dich die Gründer anrufen und sagen, Mensch Ralf, ich habe immer eine Frage.
Ja, definitiv ja. Wir haben alle meine Handynummer. Aber jetzt kommen wir wieder zu dem Punkt, die telefonieren zum Großteil mit den Fachbereichen aus unserer Firma. Ja, okay. Das ist ja das, was ich immer sage, ich biete das Rundum-Sorglos-Paket. Wenn du alleine bist und du hast eine Marketingfrage, dann ruf doch unsere Marketingleiterin an. Ja. Wenn du eine Frage zum Vertrieb hast, ruf unseren Vertriebsleiter an. So, aber jeder kann mich erreichen und meine Gründer wissen, dass ganz früh morgens und spät abends die beste Zeit ist. Das haben sie dann inzwischen alle rausgefunden oder am Wochenende dann auch nochmal einfacher ist. Die haben alle meine Nummer und ich habe auch Kontakt zu allen und wenn was Wichtiges ist, können sie mich jederzeit erreichen.
Die 40%, die nicht fliegen, dann löst du ja die Verlobung auf.
Ja.
Wahrscheinlich geht das zum großen Teil von, also die Initiative kommt dann von dir oder von euch.
Und sogar unterschiedlich.
Ja.
Vielleicht öfter von uns, sehr oft im Einvernehmen, weil wir ja Erkenntnisse haben und sehen, dass es keinen Sinn macht und wir ja auch beide, der Gründer und wir, kein Geld verbrennen wollen, weil es wurde ja am Anfang was verkauft, was dann nicht erfolgreich ist, dann hat man im Zweifel sogar ein bisschen Geld verdient, kein Geld verloren, ganz wichtig.
Ja.
Und warum soll man jetzt warten, bis man das ganze Geld verliert oder nicht das Geld sagen, das habe ich jetzt verdient und das Produkt kommt nicht an, es kommen keine Nachaufträge, weil ich sage immer, ich kann die Produkte reintragen in den Handel, raustragen müssen ihn die Kunden. Mhm. Also ich kann ein Produkt geil finden, unsere Leute hier, unser Team, alle brennen dafür, alle finden das toll, der Gründer sowieso. Am Ende entscheiden 81 Millionen andere Menschen, ob das Produkt läuft oder nicht läuft und nicht Ralf Dümmel.
Ja. Gibt es etwas, das du von den jungen Startups oder auch den älteren Startups, ich glaube die Abflussfee, das war ja ein sehr Seniorer-Gründer, ne?
Ja.
Gibt es etwas, das du von denen gelernt hast oder auch immer noch lernst, das dir in den 30 Jahren so nicht passiert wäre?
Ja, also definitiv ja, aber nicht nur von den älteren Gründern, von denen ich auch was lerne, von Karl-Heinz Bilz oder von Rudolf Wild mit der Gartenhake, 79 Jahre, kommt in die Höhle der Löwen und hat mit 79 Jahren nochmal die Idee, eine Firma zu gründen. Also finde ich Hammer. Und macht so vielen Menschen Mut, dass man auch nicht als Rentner nur auf dem Sofa sitzen muss, sondern auch sich da selbst nochmal weiterentwickeln kann. Ich lerne von den Alten unwahrscheinlich viel, ich lerne aber auch von jungen Gründern. Und was ich in erster Linie lerne ist, unser Unternehmen wird auch größer, größer, größer. Ich sehe wieder diese Unbekümmertheit, die mich auch so an meine Zeit erinnert, wo ich angefangen bin, wo halt auch nicht alles so toll organisiert, wo du auch jeden Tag Dinge neu entdeckst und so weiter. Heute haben wir Strukturen für alle Fachbereiche, Abteilungen. Entschuldigung, für alle Fachbereiche, Abteilungen, aber diese Unbekümmertheit von den Gründern, dass die da ganz anders rangehen. Und ich sage immer, Information ist keine Einbahnstraße. Also Und ich bin auch nicht der schlauste Kopf, der jetzt den Gründern alles erzählt, sondern ich habe viel Lehrgeld bezahlt, was die nicht bezahlen sollen und was ich denen ersparen kann. Aber nicht, weil ich schlau bin, sondern weil ich die Fehler vielleicht irgendwann schon mal gemacht habe. Insofern hilft mir da meine Erfahrung. Und dann kommen natürlich so Netzwerke, Kontakte in den Handel, dass wir es schaffen, die Produkte der Gründer nahezu in jeden Vertriebskanal, wo er es möchte. Also es ist ja nicht so, dass wir jetzt einfach mit der Gießkanne losgehen, sondern wir besprechen ja die Strategie mit den Gründern. Wo möchtest du rein? Ist dein Produkt eher für Kaufhäuser, Teleshopping, Onlinehandel? Ist dein Produkt für Discounter, weil es Massenprodukt ist? Also das diskutieren wir mit den Gründern oder ist es für alle? Und so gehen wir dann vor und da haben wir halt einen riesen Vorteil, dass wir über die Jahre ein gutes Netzwerk haben, ja, und den Gründern relativ schnell einen Eintritt in den Handel. Aber das fängt viel weiter vorne an. Die ganze Rechtsgeschichte, wie schütze ich ein Produkt? Da machen sich viele Leute gar kein Bild.
Absolut.
Bist du in den richtigen Warenklassen? Gibt es andere Produkte, die gegen du verstößt und so weiter. Da haben wir erstmal eine Rechtsprüfung, denn wie mache ich das Marketing, wie ist der Karton richtig, dass er auch ansprechend ist für den Kunden, wie erkläre ich das richtig, wie mache ich den Auftritt im Teleshopping, wie mache ich den Auftritt im Onlinehandel, da glaube ich, können wir sehr viel bieten.
Rufen die großen Einzelhändler dich an und sagen, Ralf, denk an uns. Also freuen die sich, wenn du anrufst oder ist es noch so, dass du auch oder ihr dort anruft und sagt, hey, ich habe hier was aus der aktuellen Staffel?
Also wir sind dann im ständigen Austausch. Ja. Also erstmal hoffe ich, dass die meisten Kunden sich freuen, wenn ich mal anrufe. Ja. Aber da müsstest
hofft ja jeder.
Da müsst du die jetzt fragen, ja, um eine ehrliche Antwort zu kriegen. Aber wir sind da im sehr, sehr guten Austausch und natürlich rufen wir an und ja, ich auch selber an. Also ich mache ja auch, ich bin ja nicht nur, dass ich da im Fernsehen auf dem Sessel sitze, ich bin noch sehr operativ auch tätig. Du triffst mich ja heute auch im Büro und ich bin nicht für dich hierher gekommen, sondern ich bin seit heute Morgen früh hier und bin meistens sehr früh hier und einer der Letzten, der geht, und bin jeden Tag operativ im Business und da rufen wir auch natürlich an, weil wir sind Lieferant und Kunde ist König und dann möchtest du ja das Produkt auch verkaufen.
Ja. Du hast das gerade angesprochen, du bist operativ tätig. Gibt es so einen Tagesablauf, den du hast? Also folgt der bestimmten Strukturen? Wie kann man sich deinen Tag hier in Stapelfeld im Office vorstellen?
Chaotisch.
Ja? Erzähl doch mal.
Also es ist nie so, wie man sich, wie man das plant und wie man denkt, wenn man morgens zur Arbeit fährt, was habe ich für Termine? Weil das ist auch das Schöne und deswegen liebe ich den Job auch, weil der Tag immer anders aussieht. Mhm. Es kommen immer neue Herausforderungen, es kommen auch unangenehme Dinge, die gibt es ja auch in jedem Geschäft. Was man sagen kann, was gleich ist, ich stehe jeden Tag sehr früh auf, bin dann irgendwann auch relativ früh im Büro und bleib lange hier und habe laut meiner Assistentin eigentlich einen Plan, der Terminkalender ist dann durchgetaktet und abends merkst du, dass es dann doch nicht ganz so war, weil irgendwie aktuelle Dinge den Tag verändert haben, aber das ist ja auch das Schöne, dass man nicht unbedingt weiß, was gleich passiert und das macht mir auch Spaß am Job.
Okay. Also hast du nicht das Gefühl, du gehst zur Arbeit, das ist, oder? So hört sich das wird sich.
Nein, ich bin seit über 30 Jahren, fahre ich jeden Tag gerne in die Firma und habe wirklich ein tolles Team, was hinter mir steht und mir macht das Spaß. Also ich muss auch nicht, ich habe mal früher, das kann ich dir nochmal aus dem Nähkästchen plaudern.
Vertraulich,
hört keiner zu. Weißt du, einer meiner größten Wünsche war früher, was willst du mal werden und was willst du machen? Mein Ziel war es ja nicht, Unternehmer zu werden. So, und ich habe mal gedacht, mein Ziel wäre, wenn ich es mal irgendwann schaffen würde, und da ging es nicht um Geld verdienen und Chef zu sein, sondern wenn ich schaffen würde, dass wenn ich zur Arbeit fahre und eine Stunde zu spät komme, ich keinen Mecker kriege. Das war mal lange Zeit mein Ziel, so dass mir keiner mich anmachen kann. Ja. Damals gab es keine Gleitzeit und so. Dass so, wenn ich so morgens müde wäre, dass ich dann irgendwie auch mal eine Stunde später kommen kann, ohne dass mich jemand anmacht. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, als ich den Punkt ja auch erreicht habe, dass ich das theoretisch, dass keiner mich zwingen kann, hierher zu fahren, da bin ich noch früher gekommen. Also das Ziel habe ich bis heute nicht geschafft. Und ich habe immer noch, obwohl wir auch Gleitzeit haben, wenn ich mal wirklich irgendwie einen Augenblick später komme, habe ich schon fast ein schlechtes Gewissen. Das bin ich aber so gewohnt. Also ich komme liebend gerne her und arbeite gerne und habe das irgendwann halt geschafft, schwierige Aufgaben als Herausforderung zu sehen. Insofern belastet mich das nicht. Da sind wir bei dem Punkt vorhin, Druck haben. Also ich sag mir jeden Tag, guck dir die Nachrichten an, wie vielen Menschen das schlecht geht auf der Welt. Ja. Also wenn ich mich beklagen würde über Druck oder irgendwas, ich bin froh, dass ich gesund bin, einen geilen Laden habe, ein tolles Team habe und da bin ich der Allerletzte, der sich beschweren sollte.
Das hört sich super an.
Und das kommt von Herzen, das stimmt.
Noch besser, noch besser. Du bist für deine, andere mögen es ausgefallenen, für deine Anzüge bekannt und dein Stil. Erste Frage, suchst du es selber aus?
Ja, und es ist kein Löwenkostüm, weil jeder ja, du siehst es ja heute, ja. Wir sind ja nicht in der Höhle der Löwen. Ja. Insofern bin ich heute in der Farbe gelb oder schwarz-gelb unterwegs. Ich habe immer schon sehr früh in der Ausbildung Anzüge tragen müssen, wo es nicht mein Ziel war. Ne? Also als ganz junger Mensch, wenn du und damals noch mit Krawatte, wo ich gedacht habe, und das so ähnlich fängt erhängen an mit der Krawatte. Und irgendwann habe ich jemanden getroffen, der mir mal gesagt hat, ein Einstecktuch ersetzt die Krawatte. Und ich weiß bis heute nicht, so, ob stimmt oder nicht, aber ich habe ihn geglaubt und glaube ihm heute noch. Insofern habe ich irgendwann mir abgewöhnt, Krawatten zu tragen und habe dann den Spleen aber bereits nicht für Höhle der Löwen, sondern vor, keine Ahnung, 12, 13 Jahren habe ich irgendwann mal gedacht, das ist doch witzig, wenn das Einstecktuch zum Hemd und auch zu den Socken passt. Und so hat sich das irgendwann ergeben. Und einige mögen das, andere mögen das nicht. Das ist aber auch, jeder soll das anziehen, was er möchte. Aber es muss auch keine Angst haben, wenn ich abends auf dem Sofa sitze und einen Film gucke, dass ich ein Einstecktuch oder einen Anzug trage. Also so schlimm ist es dann noch nicht.
Okay. Gibt es irgendeine Struktur, nachdem du deine Farbkombis auswählst? Also ist zum Beispiel jetzt der Donnerstag, ist Sonnengelb, aber...
Nein, also was ich wirklich, das Einzige, was ich für ein System habe, ist, dass ich als erstes den Anzug, der sehr oft dunkel ist, weil ich das einfach mag, und dann kommt die Farbe vom Hemd. Okay. Und das entscheidet dann automatisch Einstecktuch und Strumpfe.
Oh, okay.
Das ist das einzige System.
Interessant. Es ist, wir kommen, ich glaube, wir nähern uns so ein bisschen dem Ende. Das, noch eine Sache auch für mich als junger Vater ganz interessant. Du hast drei Söhne.
Ja. Drei tolle Söhne.
Du bist viel unterwegs.
Ja.
Wie hast du das geschafft oder wie schaffst du es auch immer noch? Ich glaube, jetzt sind deine Söhne sind
erwachsen, alle drei. Hm?
Wie hast du es geschafft, das unter einen Hut zu bringen? Arbeit und privat.
Also erstmal haben die eine tolle Mutter, die dann sehr viele Aufgaben übernommen hat, die der Vater hätte vielleicht zum Teil mit übernommen. Mhm. Ich war aber auch früher, als die noch klein waren, ich habe immer viel gearbeitet und hatte auch immer so ein schlechtes Gewissen, dass ich meine Kinder vernachlässige. Aber ich war halt nie ein Vater, der nach Hause kam und irgendwie aufs Sofa und Füße hoch. Mhm. Die wenige Zeit, die ich habe, habe ich sehr intensiv mit den Kindern. Also ich bin dann wirklich im Garten, habe Fußball gespielt. Also da war ich ja noch schlanker und beweglicher. Oder ich bin mit denen ins Schwimmbad gefahren oder irgendwas. Ich habe dann mich sehr viel auch um die gekümmert, obwohl ich zu wenig, auch da immer das Gefühl hatte, mich zu wenig zu kümmern, aber das habe ich dann getan und dann hatten sie eine tolle Mutter und insofern habe ich nicht alles verkehrt gemacht, weil ich habe heute ein sensationelles Verhältnis zu meinen Kindern und fahre sogar heute noch, obwohl die erwachsen sind, mit den Kindern in Urlaub, wo ich immer ganz stolz drauf bin, weil ich liebe meine Eltern über alles, aber wenn du mir mit 22 gesagt hast, fahr mal nur mit deinen Eltern in Urlaub.
War nicht das Beliebteste, ne?
Hätte ich gesagt, ich hätte auch andere Ideen. Also, aber meine Kinder kommen freiwillig mit. Insofern ist das ein gutes Zeichen, dass wir ein sehr, sehr gutes Verhältnis haben und freue ich mich jedes Mal. Und insofern alles gut.
Super. Wenn jetzt die Leute einkaufen gehen und das hören, was ist denn gerade der aktuelle Verkaufsschlager bei euch? Was geht richtig durch die Decke?
Ja, da gibt es relativ viel. Wir haben, also aktuell nenne ich mal zwei, wir haben nach wie vor ein Riesenschlager ist unser Hemdenbügler. Also musst du dir vorstellen, du hast ein Hemd in der Waschmaschine.
Das bräuchte ich zu Hause.
Und dann nimmst du es raus und dann hast du eine, musst du dir vorstellen, so wie eine kleine Puppe, da hängst du das rüber, drehst an, kostet weit unter 100 Euro und in 8 Minuten ist dein Hemd nicht nur trocken, nicht nur leicht erwärmt, sondern gebügelt, faltenfrei gebügelt. Und das funktioniert wirklich. Das ist ein Schlager, der im Moment riesig läuft. Und wir haben eine ganz neue Geschichte gerade mit 4 tollen Gründern außerhalb der Höhle der Löwen auf den Markt gebracht. Das nennt sich Air Up. Und das ist eine unglaubliche Geschichte, die ich selbst nicht geglaubt habe, dass du Wasser trinkst. Du trinkst Wasser, du denkst aber, du trinkst Wasser mit Geschmack. Und zwar ist das ein System mit einem Ring, den du auf eine Flasche setzt und du trinkst. Und ich sag's mal ein bisschen plump. Du betrügst dich selbst, weil du, das ist nasal, das geht durch die Nase. Du denkst aber, du trinkst Erdbeersaft als Beispiel, du trinkst aber nur Wasser. Ja. Und als ich das erste Mal, ich habe nicht geglaubt, dass es geht, weil ich habe es dann getrunken, hat nach Kirsche geschmeckt, dann habe ich es aufgedreht, weil ich gedacht habe, die haben mir versteckt was reingemacht. Also, da haben wir uns beteiligt an der Firma und das ist draußen jetzt gerade ein Riesenschlager. Aber es gibt auch viele andere, wir haben eine Heißluftfritteuse, ohne Fett Pommes machen, also gesunde Pommes zu machen und so verschiedene Dinge, die wir sehr erfolgreich verkaufen.
Das ist klasse. Ich glaube, da sind wir jetzt auch genau in der Zeit. Hat mich sehr gefreut.
Mich auch.
Wir sitzen hier in etwas größerer Runde. Vielen Dank und bis bald.
Ja, bis zum nächsten Mal. Danke dir.
So, das war die Folge Moin Zukunft mit Ralf Dümmel. Ich glaube und hoffe, dass ich nicht zu viel versprochen habe. Bedanke mich für das Zuhören und natürlich nochmal am 18.10. gibt es das Interview im DUB Unternehmer Magazin an allen möglichen Verkaufsstellen und so ein kleines Video-Snippet vom Interview findet ihr auf meinem Instagram-Profil und zwar instagram.com/se.tim. Viel Spaß. Ciao, ciao.